Deutschlandfunk Interview.
Es war nur wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, als Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende sprach. In der Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine, da mahnten Kritiker dann an, dem Wort müssten jetzt auch Taten folgen. Während die Bundesregierung immer wieder betonte und betont, man tue, was man kann. Jetzt fordert Olaf Scholz europäische Antworten auf die Zeitenwende. In Prag hat er gestern seine Vorstellungen bei einer Grundsatzrede in der Prager Karls-Universität skizziert. Und mitgehört hat Michael Gahler, CDU, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Das Europa, das Olaf Scholz jetzt skizziert, wie klingt das in Ihren Ohren?
Also das war jetzt sicherlich keine europäische Ruckrede, denn zum Ruck gehört aus meiner Sicht auch neben der korrekten Beschreibung einer Vielzahl von Herausforderungen, das hat er getan, auch die konkreten Hinweise, wie man zu Lösungen kommt. Aber ich will doch zunächst durchaus anerkennen, dass der Ort der Rede, die Prager Karls-Universität, das ist ein geschichtsträchtiger Ort im Herzen Europas, wo man auch als deutscher Bundeskanzler Ideen formulieren kann und mit denen man sich als Deutscher auch ein Stück ehrlich machen kann. Also aus meiner Sicht zum Beispiel nicht nur Russlands Politik verurteilen, sondern auch den mitteleuropäischen Partnern eingestellen. Ihr habt mit euren Warnungen richtig gelegen. Wir waren mit Nord Stream 2 und der übergroßen Abhängigkeit von russischen Energielieferungen auf dem falschen Dampfer. Und dann hätte er aus meiner Sicht auch eine weitere Korrektur vornehmen müssen und keine Nebelkerzen in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine zünden sollen. Es geht jetzt nicht hier um Ankündigungen für die nächsten Wochen und Monate, sondern es muss hier um Genehmigungen gehen, jetzt von Rüstungsgütern, die beantragt sind, wie der Marder zum Beispiel, und die geliefert werden können. So eine Korrektur, das hätten gerade auch die mittel- und osteuropäischen Partner auch erwartet. Auch bei Rüstungskooperationen, das hat er angesprochen, dass er noch zu wenig ist, da hat er recht. Aber wie soll es denn besser werden, wenn Deutschland seine restriktive Exportpolitik da nicht aufgibt und anderen Partnern aufzwingt? Da hätte er sagen können, bei künftigen gemeinsamen Rüstungsprojekten wird Deutschland sich verpflichten, Exporte anderer Mitgliedstaaten nicht zu verhindern, wenn Deutschland selbst in bestimmte Länder nicht exportiert.
Jetzt gehen Sie schon in konkrete Themen rein, Herr Gahler. Ganz knapp, oder wollte ich noch bleiben bei dem Blick eben aufs große Ganze? War das jetzt die Antwort auf die Macron-Rede, die von Angela Merkel, der Regierungschefin in Berlin, bis zum vergangenen Jahr ja nie gekommen ist?
Also da sind inzwischen 5 Jahre vergangen und die Welt hat sich fundamental geändert. Das heißt, der Fokus muss auch ein anderer sein als der von Macron in der Sorbonne vor 5 Jahren. Aus meiner Sicht redet Macron dann aber auch ganz anders und mit viel mehr Werbe und auch persönlicher Überzeugung davon. Es ist mehr so eine... manche haben sein Wort zum Sonntag genannt, was wir vom Kanzler da gehört haben, eben in dieser Listung der Beschreibung, ohne doch sehr konkret zu werden, was Deutschland dann will. Und deswegen bin ich auch gleich in einzelne Bereiche gegangen, wo man nicht nur beschreiben sollte.
Okay, aber was das Temperament des Kanzlers betrifft, raten Sie eher zu dem Vergleich nochmal auch mit seiner Vorgängerin, mit Angela Merkel, die jetzt auch nicht die Rednerin war, vergleichbar vielleicht mit Macron?
Richtig, es war in europapolitischen Angelegenheiten immer ein Stück angezogene Handbremse. Das habe ich zumindest als Europaabgeordneter empfunden.
Wenn wir jetzt in die Inhalte gehen, dieser Vorschlag in der Außenpolitik wegzukommen vom Einstimmigkeitsprinzip, ist ja schon vielfach vorgeschlagen worden. Wird das kommen?
Es geht ja im Prinzip schon im Rahmen des bestehenden Vertrags. Da haben wir sogenannte Passerelle-Klauseln. Nur der politische Wille, so vom Grundsatz her, der erscheint mir nicht vorhanden zu sein bei manchen Mitgliedstaaten. Da ist Deutschland in der Tat nicht das Problem. Aus meiner Sicht sollte man vielleicht einen Versuch machen und einfach sagen, lasst es uns doch mal für ein Jahr probieren und schauen, ob dann tatsächlich die große Katastrophe für die Vertreter der Einstimmigkeit ausgebrochen ist. Oder man sagt, bei lokalen Verbalnoten, Positionierungen in bestimmten Ländern zu einzelnen Problemen, da könnten wir vielleicht vor Ort mit qualifizierter Mehrheit der Anwesenden entscheiden, um damit eben die Angst zu nehmen, dass auf Ministerratsebene zum Beispiel bei Sanktionen jemand über den Tisch gezogen würde. Ich bin in der Sache beim Bundeskanzler. Es wäre schön, wenn wir bei Sanktionen von der Einstimmigkeit wegkämen. Aber wenn da eben Befürchtungen bestehen, muss man vielleicht eher dann zunächst mal die kleinere Variante wählen oder vielleicht auch eine temporär begrenzte.
Ja, wenn Sie sagen, das mal ausprobieren, dann wäre das ja, käme es ja gleich bei einem großen und im Moment ganz virulenten Thema möglicherweise zum Schwur. Sie haben es schon angesprochen, die Sanktionen gegen Russland. Da ist im Moment in puncto Gasimporte und Exporte ja vor allem die Bundesregierung diejenige, die auf der Bremse steht. Also das hielten Sie für vorstellbar, dass man sagt, wir experimentieren jetzt mal mit dem Mehrheitsprinzip und dann wird da mal eben die Bundesregierung überstimmt?
Ja, nicht da mal eben. Da geht es auch nicht um die Bundesregierung. Also in der Vergangenheit kann ich mich kaum an Fälle erinnern und schon gar nicht relevante Fälle, wo Deutschland bei der qualifizierten Mehrheit, die ja die Alternative wäre zur Einstimmigkeit, unter die Räder gekommen wäre. Ich meine, man muss sich doch auch immer die Frage stellen, kann es denn sein, dass nur wir Recht haben und alle anderen, wenn alle anderen anderer Auffassung sind oder wir nicht mal in der Lage sind, eine qualifizierte Minderheit, das ist ja die Alternative zu einer qualifizierten Mehrheit, um etwas zu verhindern, um das auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wir haben gerade in Bezug auf die Politik gegenüber Russland allen Anlass, da bescheiden zu sein.
Sie haben gerade militärische Aspekte schon angesprochen. Diese Idee, die Olaf Scholz jetzt gestern formuliert hat, ein gemeinsames Luftverteidigungssystem. Haben Sie schon genauer verstanden oder haben Sie Vorstellungen, was das sein könnte oder sollte?
Also ich bin vom Grundsatz her sehr dafür, dass wir alles das, was wir gemeinsam besser machen, auch tatsächlich tun. Und da ist es im Bereich der Sicherheit und Verteidigungspolitik bei den Verteidigungshaushalten ein der Politikbereich, wo wir am meisten Geld verschwenden, dadurch, dass wir die Kosten von Nicht-Europa nicht berechnen, nämlich dass wir zu wenig gemeinsam planen und gemeinsam beschaffen. Und so ein gemeinsames Luftabwehrsystem, einverstanden. Ich kann mich nur erinnern, vor nicht allzu langer Zeit hat Deutschland aus meiner Sicht bilateral mit Israel über ein Raketenabwehrsystem, ich glaube Orion 3 heißt das, geredet. Da waren auch nicht allzu viele europäische Partner mit dabei. Also richtig angesprochen, aber dann bitteschön in dem Rahmen, den wir haben, lasst uns das gemeinsam angehen. Wir haben die Verteidigungsagentur. Wir haben dort jährliche Bestandsaufnahmen dessen, was wir haben und daraus abgeleitet dessen, was wir brauchen. Dazu gehört auch eine gemeinsame Luftabwehr. Ja, lassen Sie es angehen. Er hat so Stichworte wie ständige strukturierte Zusammenarbeit, PESCO, die wir im Vertrag haben, im Dezember 17 aktiviert, hat er gar nicht erwähnt. Das wäre ein Rahmen, in dem man das alles auch schon machen kann. Also wie gesagt, Stichworte hinwerfen, ja, aber dann auch wirklich, da müssen jetzt Taten folgen.
Der CDU-Europaparlamentarier Michael Gahler, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und heute Morgen zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank.
Bitte sehr.